Liebe Geschwister, ich möchte jetzt in den nächsten Jahren, so Gott will, jedes Mal am Heiligabend uns ein paar Denkanstöße weitergeben. Und zwar nennt sich das Ganze überschriftmäßig einige Gedanken zu Weihnachten. Heute ist Teil 1. Ich lese uns einen Text aus dem Johannes-Evangelium, Kapitel 1, Vers 14 vor. Da steht, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Das Erste. Das Wort wurde Fleisch. Im Griechischen heißt es, ich weiß nicht, ob ich es ausspreche, aber sagt oder Mensch. Leiden und Sterblichkeit unterworfen. Das beinhaltet das Wort im Griechischen, dieses Wort Fleisch. Das zeigt deutlich, dass er dem Leiden und der Sterblichkeit wie ein Mensch unterworfen wurde. Und das lesen wir so leicht, aber wenn wir uns bewusst werden, wer es war, dann stockt uns vielleicht der Atem. Der, der das Leben ist, der, der über allem steht, der nie irgendwo angegriffen hätte werden können zu sterben, zu leiden, er öffnet sich dem Ganzen. Er wird einer von uns, wenn ich das so sagen darf. Er verlässt den Himmel und ihr habt es gestern auf dem Straßeneinsatz so live erlebt. Es ist ja auch nicht gewesen so, dass die Leute damals, als der Herr Jesus auf die Welt kam, dass sie gejubelt hätten alle komplett und hätten sich gefreut, der Sohn Gottes ist da, der Messias, Halleluja. Sondern sie hatten keinen Raum in der Herberge. Und es ist das Verrückte, dass die Welt, die absolut den Herrn Jesus braucht, weil er ihr Schöpfer ist, weil er das Leben ist, ausgerechnet ihn, der die Lösung aller Probleme ist, den möchte man nicht. Und die Bibel sagt, je näher wir kommen zu dem Tag, dass Jesus wiederkommt, werden die Menschen immer mehr sich so verhalten. Die Liebe wird erkalten und das nicht nur in der Welt, sondern auch unter den Christen. Und deswegen ist diese Botschaft so wichtig. Er wurde Fleisch. So manch einer hat vielleicht gedacht, ja, Gott, der hat schlau reden, der ist da oben im Himmel, dem geht's gut, der kann doch nicht mit uns mitfühlen. Und genau um das Argument zu widerlegen, ist Jesus in diese Welt gekommen. Ich weiß, es war damals ein Mann. Sein Sohn starb ganz früh, sein Ein und Alles. Und er war auf einen Berg und wollte sich den Berg hinunterschmeißen. Und ein Bruder wollte auf eine Konferenz fahren. Und mitten in der Taxi, in der dieser Glaubensmann saß, sagt der Herr zu ihm, fahr zu diesem Berg. Und der Mann dachte, der wird verrückt, ja. Und er sagte, nee, Herr, ich muss zur Konferenz. Das ist eine wichtige Konferenz. Da geht es um Dinge, die die Zukunft der Gemeinde betreffen. Und wenn ich da nicht erscheine, dann wird die Gemeinde dicht gemacht eventuell. Und Gott sagt, du fährst zum Berg. Und dann fuhr dieser Mensch zu diesem Berg. Und dann sieht er von Weitem dort ein einzelnes Auto stehen. Und der Herr sagt, steig aus und lauf hoch. Und der Taxifahrer, der hat ihn dann rausgelassen und der hat gewartet. Und der Mann kommt hoch und dann steht auf der Klippe ein Mann. Und der Mann dreht sich um. Was wollen Sie denn hier? Ja, was machen Sie denn da? Lassen Sie mich in Ruhe. Ja, ich setze mein Leben ein Ende. Und der Mann sprach, Ihr Leben kann nochmal neu beginnen. Es gibt einen Ausweg für Ihre Probleme. Jesus ist gekommen. Lassen Sie mich bloß zufrieden mit Ihrem Gott. Und dieser Mann führte ein Gespräch und er sagte, dieser Gott kann nicht mit mir mitfühlen. Er weiß nicht, was es bedeutet, wenn ein Sohn stirbt. Er sitzt da oben und hat alles wunderbar. Und dieser Mann sagte, Sie haben ja keine Ahnung. Dieser Mann musste zusehen, dieser Mann, den Sie als Mann betiteln, dieser Gott musste zusehen, wie sein geliebter Sohn elendig zusammengeschlagen wurde, elendig am Kreuz verblutete. Und dieser Gott hätte die Möglichkeiten gehabt, es zu verhindern, aber er tat es nicht, um solchen Menschen wie sie abzuholen, sie zu retten. Und dieser Mann und dieser Pastor, die gingen beide dort oben auf dem Berg auf den Knien. Und dieser Mann sprang nicht von der Klippe, sondern er übergab sein Leben Jesus. Und das ist die Bedeutung von das Wort wurde Fleisch. Jesus wurde einer von uns. Er versteht uns. Im 1. Johannesbrief Kapitel 4, Vers 2 steht, an Folgendem könnt ihr erkennen, ob jemand sich zu Recht auf Gottes Geist beruft. Wer sich zu Jesus Christus als zu dem bekennt, der ein Mensch von Fleisch und Blut geworden ist, hat den Geist, der von Gott kommt. Und deswegen dürfen wir es nicht aufgeben. Ja? Jesus war nicht irgendwie so ein schwebender Geist. Nein, er war Gott und Mensch. Können wir das verstehen rational? Nein. Aber wir dürfen es glauben. Aber er war ganz Mensch. Nicht so ein bisschen Mensch. So ein bisschen menschlich. Nein, er war ganz Mensch. Nur ohne Sünde. Gott sei Dank. Aber das ist Weihnachten. Ich komme zu euch. Ich bin einer von euch. Und deswegen hat Jesus diesen Blick. Jesus hat diesen Blick, den er euch gestern auch geschenkt hat. Er sieht das Elende. Er ist nicht der Roboter, für den viele ihn halten, dass Gott so herzlos ist und geht durch die Welt mit keinem Herz. Gott hat ein fleischendes Herz. Und ich sage euch eins, wenn eure Tränen hier schon fließen, wie sehr mag das Herz Jesu bluten, wenn er sieht, dass seine geliebten Geschöpfe sich von der Sünde so zerstören lassen. Jedes Mal, wenn ich in die Stadt gehe, könnte ich heulen. Ich könnte jeden Tag heulen, wenn ich in der Stadt sehe, wie Leute, die zum Ebenbild Gottes geschaffen worden sind, wie Tiere leben. Das ist ein menschenunwürdiges Dasein. Und ich könnte manchmal schreien mit einer Anlage. Leute, fangt doch endlich an, wahre Menschen zu werden, indem ihr zu Jesus kommt. Ihr müsst nicht wie Viecher, wie Tiere auf dem Boden vegetieren in eurem Leben, euch knechten lassen von der Macht der Sünde. Es ist einer gekommen, der gibt euch die Würde wieder. Er wurde Mensch. Und er möchte, dass du als Mensch lebst. Nicht, dass du gelebt wärst. Du sollst leben. Gott wurde in Jesus Fleisch. Das Zweite. Dort steht, er lebte unter uns. Wirklich, er zeltete. Im Griechischen steht ein Wort, ich kann es nicht wahrscheinlich richtig aussprechen, skeno oder skenö. Ja, das ist ein Wort, was bedeutet zeltete. Das ist das Wort zelten. Und dieses Wort bedeutet etwas Großartiges. In Offenbarung 21,1 steht, und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und in diesem Wort, und er wird bei ihnen wohnen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Das Zelt Gottes. Da müssen einige, die Bibel kennen, sofort an die Stiftshütte denken. Ja? 2. Buch Mose, Kapitel 40, Vers 34. Da bedeckte die Wolke das Zelt der Begegnung, so wurde die Stiftshütte auch genannt. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und in diesem Wort bedeutet es letztendlich, und darauf bezieht sich Johannes, auf das Wort Zelten, er bezieht sich auf die Stiftshütte. Das gleiche Wort, was dort in 1. Johannes, in Johannes 1, Vers 14 steht, das gleiche Wort für Zelten, steht im Urtext genau im Hebräischen für die Stiftshütte. Und Johannes will damit sagen, er ist die fleischgewordene Stiftshütte, in dem die Herrlichkeit Gottes wohnt. Jesus ist die Stiftshütte in der menschlichen Erfüllung. So wie die Stiftshütte die Herrlichkeit Gottes ausstrahlte, so war Jesus als Mensch und strahlte, wo er hinkam, die Herrlichkeit Gottes aus. Und so möchte er dich haben. Er zeltete. Und das ist auch eine wunderbare Sache. Die Stiftshütte, die war ja nicht auf ewig hier auf Erden. Zeltete bedeutet auch zeitlich begrenzt. Alle suchen die Bundeslade. Wo ist sie? Gibt es Spekulationen, ja? Wir wissen nicht. Wir wissen aber eins, sie ist im Himmel. Nicht die, die Mose gebaut hat, aber das Original ist im Himmel. Das lesen wir in der Offenbarung. Denn da hat Mose das Original gesehen im Himmel, die Stiftshütte. Und deswegen beschäftige ich mich so gerne mit der Stiftshütte, weil ich werde sie eines Tages mal sehen. In der völligen Herrlichkeit. Noch schöner, als Mose sie wahrscheinlich gesehen hat. Und das ist etwas Herrliches, was uns auch zeigt, dass auch das Leben vom Herrn Jesus zeitlich begrenzt war. Wer ist älter als 33,5? Finger hoch. Sind schon ein paar. Weißt du, dass Gott dir jetzt schon mehr Zeit gegeben hat, auf Erden zu leben, als seinem geliebten Sohn? Als ich damals die 33,5 überschritten habe, da ist es mir so bewusst geworden, wer bin ich, dass ich meinen 34. Geburtstag feiern darf, wenn dein Sohn nur 33,5 Jahre circa wurde? Wenn du 50 bist und 60 und 70, dann gibt der Herr dir schon fast das doppelte Leben, was er seinem Sohn gegeben hat. Sollten wir schon dankbar sein. Aber eines Tages, egal wie alt wir sind, wird auch unser Zelt hier abgebrochen. Es sei denn, der Herr kommt bei der Entrückung und verwandelt uns. Darüber würde ich mich am meisten freuen. Aber irgendwann kommt unsere letzte Stunde. Und du hast einen dann, hoffentlich neben dir und in dir, der dich hinüberbringt. Der das Zelt zwar hier abbrecht, aber dir ein neues, ewiges, unzerbrechliches gibt. Wenn du deinen letzten Atemzug machst, dann bist du erst wirklich als Christ, als Kind Gottes, wahrhaftig im Leben angekommen. Alle, die uns vorangegangen sind im Herrn Jesus, die leben in der Vollkommenheit und warten auf uns. So sagt es die Bibel. Ja. Das sind die geistlichen Impulse für heute. Und dann möchte ich immer in diesen Gedanken etwas geben, was uns alle vielleicht beschäftigt. Nämlich die Bedeutung vom Tannenbaum. Was bedeutet das eigentlich? Der Weihnachtsbaum ist keine christliche Erfindung. Der uns heute geläufige Weihnachtsbaum hat seinen Ursprung aber wahrscheinlich in der heidnischen Tradition. Zur Zeit der Wintersonnenwende holte man sich sogenannte Wintermaien ins Haus. Diese grünen Zweige waren ein Zeichen des Lebens, sollten Wintergeister vertreiben und versprachen Schutz und Fruchtbarkeit. Das immergrüne Blatt- und Nadelwerk war schon zu antiken Zeiten ein Versuch, die dunkle Jahreszeit weniger trostlos zu überstehen. Die lange Frische der Zweige schien kein Ende zu kennen und wurde als Symbol für ewiges Leben verwendet. In der christlichen Weihnachtsbaumgeschichte ist der Christbaum mit seinem satten Grün ein Symbol der verheißenen Geburt von Jesus Christus. Ja. Denkt an den Baum des Lebens zum Beispiel. Die Weihnachtsbaumbeleuchtung zeigt das helle Licht, das zu Weihnachten vom Himmel auf die Erde kommt. Der Weihnachtsbaumbrauch des Schmückens steht stellvertretend für die Geschenke der heiligen Könige an das frisch geborene Jesukind. In Kirchen, öffentlichen Gebäuden, auf Marktplätzen und an anderen öffentlichen Plätzen ist der Weihnachtsbaum traditionell ein Geschenk der Stadt an die Bürger. Er stellt im modernen Weihnachtsbrauch auch ein zeitliches Symbol dar. Steht erst der Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz, werden Alltagsstress und Eile weniger. Die Adventszeit beginnt. Wird der Weihnachtsbaum wieder abgebaut, ist endgültig die festliche Zeit von Weihnachten zu Ende. Erst am 6.1., den Tag der Heiligen Drei Könige, wird dies an den meisten Orten und Familien so gemacht. So ein paar Informationen, ja. Wisst ihr, mich haben oft schon Leute gefragt, wie stehst du dazu? Darf ein Christ einen Weihnachtsbaum haben? Ich meine, ihr wisst, wie ich dazu stehe. Ja? Ihr könnt gerne nach Hause kommen, dann wisst ihr noch mehr, wie ich dazu stehe. Versteht ihr, wir können alles Gute im Leben immer auch missbrauchen. Und ich weiß, dass ursprünglich diese Tradition so war in den heidnischen Völkern, was ich euch vorgelesen habe. Aber ich mach es nicht wie die heidnischen Völker, sondern ich habe die Symbolik dahinter als Christ. Und manche sagen, warum feiert ihr eigentlich am 25. ja offiziell Weihnachten? Da ist ja Jesus ziemlich sicher überhaupt nicht geboren. Das stimmt. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist Jesus eher zum Sommer hin geboren. Das ist historisch eigentlich schon fast bewiesen. Der ist auch nicht im Januar geboren. Also die Historiker gehen davon aus, dass es eher Richtung Sommer war. Ja, aber warum feiert ihr denn am 25.? Übrigens ist das doch ein Tag, wo der Sonnengott verherrlicht wurde. Also ist doch das Weihnachtsfest ein heidnisches, götzendienerisches Fest. Ja, wenn ich das als Heide so gefeiert habe, ja. Aber die Christen haben etwas gemacht. Am 25. Dezember, wo sozusagen die Zeitenwende gekommen ist, von der Dunkelheit zum Licht, da haben die Heiden den Sonnengott angebetet. Und die Christen haben zu Recht und gut geschaltet und haben gesagt, ihr feiert das Götzenlicht, wir feiern an diesem Tag das Wahrlicht. Wir zeigen euch an diesem Tag, an diesem 25. die Zeitenwende. Da ist die Zeitenwende angebrochen, weil Gott Mensch wurde. Und das feiern wir. Und deswegen sind alle Leute, die behaupten, der 25. Dezember darf man nicht feiern, sind einfach christlich. Wenn sie meinen, sie sind richtig, sind sie meines Erachtens nicht richtig. Weil ich finde das ein wunderbares Akzent, den die Christen gemacht haben, dass sie dem heidnischen Fest das wahre Licht entgegengehalten haben. Von daher ist dieses, was die Christen gemacht haben, evangelistisch das Beste, was sie je machen konnten. Versteht ihr? Und deswegen feiern wir Weihnachten. Und manche sagen, ja, aber kann doch Weihnachten nicht feiern. Ja, natürlich können wir Weihnachten feiern. Also wenn nicht dann die Geburt des Herrn Jesus, dass er Mensch wurde, ist das Fundament unserer ganzen Erlösung. Wäre Jesus nicht auf die Welt gekommen? Ja? Siehe, ich verkündige euch eine schlechte Botschaft, sagen die Engel. Siehe, ich verkündige euch eine Botschaft, die ihr niemand sagen dürft. Das ist unwichtig, dass er geboren ist. Steht das da in der Bibel? Ja, das sagen einige Christen, indem sie behaupten, wir dürfen Weihnachten nicht feiern. Das ist der Teufel, ich sage das bewusst, das wird ja aufgenommen. Es ist der Satan, der das nicht will. Weil er wusste, von dem Tag an, als Jesus Christus als Mensch gekommen ist, haben seine letzten 33,5 Jahre geschlagen, wo er die Macht über den Tod hatte. Denn nachdem Jesus nach 33,5 Jahren starb und auferstand und aufgefahren ist zum Himmel, ist vorbei mit ihm. Der Schlange ist der Kopf zertreten. Satan ist nur noch der Kettenhund Gottes. Er hat keine Macht mehr über den Tod. Der Hebräerbrief sagt, dass Jesus die Macht des Todes zerbrochen hat, indem er den Tod überwand. Also wir Christen, wir feiern hoffentlich mit Posaunenschall Weihnachten. Wir beten nicht den Tannenbaum an, sondern wir sehen in den Tannenbaum hoffentlich die christliche Symbolik, dass in dieser dunklen Jahreszeit, wo die Natur auf Sparflamme geht und in Tiefschlaf steht, das Grün uns zeigt, während des Todes grün leben. Wenn wir den Tannenbaum betrachten, schauen wir nicht auf den Tannenbaum an erster Stelle, sondern wir sagen, Herr, so wie dieser Tannenbaum das Grüne zeigt in dieser toten Landschaft, ja, so bist du in unserem Leben. Und das Licht, die wunderbaren Lichter, die uns erfreuen, so erfreust du unser Leben. So sind Christen überall Lichter. Und so wie die Kugeln so schön da sind, der Schmuck, so ist die Frucht des Heiligen Geistes. Diese Kugeln machen diesen Baum erst richtig schön. Die Frucht des Heiligen Geistes macht unser Leben richtig schön. Die Frucht der Liebe, der Gnade, der Sanftmut, der Barmherzigkeit. Und so sollten wir ein christlicher Tannenbaum sein, ja? Der sein Grün mitten in einer gestorbenen, toten Welt zeigt. Wir sagen, wir haben Grün. Wenn ihr die Blätter verwelken und alles braun ist und runterfällt und tot ist, haben wir das satte, fette Grün inmitten des Todes. Und wir haben Licht. Wir haben Licht in dieser dunklen Jahreszeit. Aber das wahre Licht, nicht irgendein Sonnengott. Jesus Christus. Und so wie diese Kugeln uns erfreuen und in verschiedenen Farben sind, so ist unser Christsein. Farbe kommt in dein Leben, wenn der Heilige Geist seine Kraft und Macht entfalten kann. Und plötzlich werden diese wunderbaren Farben wie ein Regenbogen in verschiedenen Facetten werden in dein Leben groß. Und dieses triste Dasein in dieser Jahreszeit, wo alles in der Natur auf Tod eingestellt ist, im Schlaf. Plötzlich symbolisieren wir, inmitten dieser Zeit leuchten wir. In kunterbunten Farben, ja. Das wünsche ich dir und mir. Das ist Weihnachten. Das war für heute einige Gedanken zu Weihnachten. Amen. Amen.